Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Bildungsredaktion in der sozialen Welt bei Radio Lora München. Ich bin Beate Stölzel und verantwortlich für diese Sendung. Die Theater sind mal wieder geschlossen. Im letzten Spätsommer, Herbst, gab es ein paar zaghafte Öffnungsversuche. Allerdings nicht hier in Bayern. In die Leere der Theaterlandschaft, anfangs aufgefangen durch Streams von früheren Inszenierungen, da hatten die etablierten Häuser eine Menge zu bieten. Ich habe zum Beispiel die Brechtsche Inszenierung von Mutter Courage mit Helene Weigel, die sich in den Kellern des Berliner Ensembles befand, sehen können. Beeindruckend. Aber irgendwann verlieren auch diese historischen Aufnahmen ihren Glanz. Und nach dem zweiten Lockdown im letzten Spätherbst war klar, dass diese veränderte Situation für die Theaterschaffenden neue Wege erforderten und erfordern. Wie oft zeigte sich die freie Szene am innovativsten? Jetzt fehlte nur noch ein Festival. In diese Lücke sprang die Internetplattform nachtkritik.de, ein Zusammenschluss von TheaterkritikerInnen.
Hallo und herzlich willkommen bei Zoom in dem Festival zum Netztheater in der freien Szene. Wir hier in diesen Zoom-Kacheln sind das Konzeptionsteam des Festivals, das von nachtkritik.de ausgerichtet wird und vom Fonds Darstellende Künste im Rahmen des Take-Note-Programms gefördert wird. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind und sind gespannt auf die nächsten 3 Tage.
Ja, wir sind gespannt und worüber man redet, wir reden werden, das soll auch zu sehen sein. Das heißt, wir zeigen bis Samstagabend Netztheaterproduktionen aus der freien Szene, die für uns repräsentativ sind für die ganze Bandbreite an Spielarten dieser im Grunde immer noch neuen Kunstform Netztheater. Es haben sich neue Formate entwickelt und so wird es hier nicht nur allein gefilmtes Theater zu sehen geben, sondern Gastspiele, die einen mitnehmen in die sozialen Medien und sozialen Netzwerke, in Messenger-Gruppen und auch in Zoom-Videokonferenzen.
Ja, und daneben wollen wir natürlich auch mit Ihnen und den AkteurInnen selbst ins Gespräch und in den Austausch kommen. Während unserer 3 Workshops, aber auch im Rahmen der Panels morgen und am Samstag und bei den Artist Talks mit KünstlerInnen der Gastspiele. Alles, das ist wichtig, auch die Workshops, wird hier auf der Seite zeitgleich auch gestreamt. Sie verpassen also gar nichts, auch wenn Sie vielleicht keinen Platz mehr für die aktive Teilnahme bekommen konnten.
Wir haben zudem auf allen Seiten die Möglichkeit, rechts unten das Chatfenster zu öffnen. Dann können Sie beispielsweise während der Gastspiele chatten oder Fragen einspielen, die wir dann in den Panels, Talks und Workshops möglichst aufgreifen werden. Das alles ist für Sie kostenlos. Die KünstlerInnen freuen sich aber natürlich, wenn Sie vom Spenden-Button Gebrauch machen, den Sie auf den Unterseiten der Gastspiele finden.
Und zuletzt, wir haben eine neue Plattform gebaut nach Kritik Online. Timo Radatz, der im Hintergrund wirkt, und sein Entwicklerteam haben das gemacht in ganz, ganz kurzer Zeit für uns. Und wie bei allem Neuen kann es natürlich auch hier schiefgehen, es kann holpern. Wir bitten dann um Verständnis, bitten darum, dass Geduld und Nachsicht herrschen. Und
das wäre es auch schon von unserer Stelle. Wir geben sozusagen die Bühne, die digitale Bühne jetzt frei. Viel Spaß bei Zoom in.
Nicht alle KünstlerInnen, KünstlerInnen-Kollektive der freien Szene, wollten sich einen eigenen YouTube- oder Vimeo-Kanal einrichten. Das Bewusstsein, dass gemeinsames, solidarisches Handeln die Sichtbarkeit erhöht, war vorhanden. Es hieß also, Strukturen, Plattformen in den Produktionshäusern der freien Szene zu schaffen oder neue Plattformen zu generieren. Im Panel 1, veranstaltet vom Netztheaterfestival Zoom In, wurden beide Möglichkeiten vorgestellt. An dem Gespräch nahm teil Nick Stockmann im Team der Plattform dringeblieben.de, verantwortlich für die Kommunikation mit den Theaterschaffenden, Sven Wisser, Theaterleiter der Jungen Bühne Ulm und Corona-bedingt Initiator und Mitbetreiber einer Streaming-Plattform für 13 Kinder- und Jugendtheater Baden-Württembergs. Amelie Deufelhardt, Intendantin von Kampnagel Hamburg, und Katja Grawinkel-Klaassen im Freien Forum Theater Düsseldorf schon vor Corona zuständig für den Ausbau der Digitalität. Moderiert wurde von Elena Philipp von Nachtkritik. Beginnen wird Nick Stockmann.
Tatsächlich so ein 3-Tage-Mammutprojekt gewesen unseres Entwicklerteams. Genau, wir als Eventplattform, irgendwie die vordergründig spezialisiert darauf waren, Leute zur Kultur zu bringen, den Zugang niedrig zu halten, Empfehlungen auszusprechen, Theater, Konzert etc., standen natürlich auch auf einmal irgendwie an dem Punkt, wo wir nichts mehr zu empfehlen hatten. Und für uns war die Überlegung, okay, jetzt muss man den Weg halt umdrehen. Und dann war relativ schnell klar, man muss jetzt versuchen, eine Plattform anzubieten, wie wir Kulturveranstaltungen weiter stattfinden lassen können, wenn die Leute nicht mehr raus können. Und deswegen war dann relativ schnell die Idee halt dieser Streaming-Plattform geboren. Und ja, unsere Techniker, unsere Entwickler sind da immer recht zügig und haben sich dann tatsächlich, glaube ich, in 3 Tagen mit dieser Plattform auseinandergesetzt. Und dann stand die nach 3-4 Tagen und dann gingen wir mit den ersten Streams live. Natürlich auch nur mit einer ersten Version. Das hat sich dann Stück für Stück natürlich alles weiterentwickelt, aber es war auf jeden Fall an dem Punkt, dass wir Streams anbieten konnten. Seitdem sind wir da fleißig dran.
Was kann denn diese Plattform? Also die Theater haben bei euch ja Accounts, wo sie dann auch ihr Angebot einstellen, und was bietet ihr ihnen?
Genau, also ursprünglich waren es tatsächlich primär dann so Konzerte aus Proberäumen etc. Das heißt, das war alles ziemlich self-made, genau, diese Inhalte. Mittlerweile ist es auch tatsächlich so, dass wir die Plattform so aufgebaut haben, dass man so unabhängig und selbstständig wie möglich als Veranstaltender dort arbeiten kann. Das heißt, man kann im Endeffekt unzählige Features nutzen. Man kann quasi selbst seine Streams einstellen. Wir haben unser eigenes Ticketing, was wir seit 5 Jahren betreiben, was dort quasi eingebunden ist. Das heißt, man kann Streams mit einer Paywall anbieten. Man kann Streams mit einer sogenannten Support-Funktion anbieten. Sprich, der Zugang zu den Streams ist nicht an Ticketkauf gebunden, aber man hat trotzdem die Möglichkeit, in dem Moment die Theaterhäuser oder die Musizierenden finanziell zu unterstützen, wenn man das möchte. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten noch. Man kann das theoretisch alles extern bei sich einbinden, wenn man sagt, wir wollen das auf unserer Landingpage haben. Wir haben eine Chat-Funktion, die man nutzen kann, etc. Genau. Das ist auch was, was Stück für Stück irgendwie immer gewachsen ist und auch im engen Austausch mit den verschiedenen Häusern, mit denen wir gearbeitet haben oder auch noch arbeiten, irgendwie entstanden ist. Wir sind ein tendenziell kleines Team und arbeiten eng mit unseren Partnerinnen und Partnern zusammen und versuchen im Optimalfall Individuallösungen auch mit anzubieten und das beste Streaming-Erlebnis irgendwie anbieten zu können. Das technische Know-how oder generell die Vision, warum man digitale Formate macht, wie man sie genau umsetzt, das ist ja tatsächlich so unterschiedlich pro Haus. Machen wir es live, machen wir vorproduzierte Inhalte etc. Das ist auch das Spannende daran. Jedes Haus geht das irgendwie anders an und man kann auch nicht sagen, diese Formate funktionieren, die sind Selbstläufer und diese nicht, sondern es ist tatsächlich, es folgt keinen klar bestimmbaren Parametern und es gibt auch nicht die Streaming-Anfrage, sondern es ist wirklich immer ein Einzelfall und es ist irgendwie immer spannend und es ist auch immer spannend, wie es angenommen wird. Ja, und man kann es auch nicht an die Metropolen hängen. Ne? Es ist auch nicht, dass Großstädte im Zweifel immer die sind, die super fit sind, sondern du kannst auch kleinere Theater aus der Kleinstadt haben, die genau wissen, was sie da machen. Wir hatten zwar unser Ticketing eingebunden, aber wir hatten noch keine Paywall, die verfügbar war. Sprich, das war uns irgendwie auch mal extrem wichtig, dass man bei allem, was gerade irgendwie nicht funktioniert, in irgendeiner Form trotzdem weiter monetarisieren kann für das, was man macht. Und so. Und das war ganz lang, vor allem die ersten Wochen und Monate, was auch wirklich total gut funktioniert hat und wo ich glaube, dass da schon wirklich auch nochmal ein Anteil irgendwie in die Szene von freien Künstlerinnen und Künstlern geflossen ist. Aber genau gerade dann, wenn man in Richtung Professionalisierung dann der digitalen Inhalte denkt, wurde halt irgendwie klar, dass eine Paywall wichtig ist, zum einen, um einfach eine Wertigkeit zu schaffen. Ich denke, das war auf jeden Fall eine Rückmeldung, die wir viel bekommen haben. Das generell ist auch so ein bisschen verpönt, war, glaube ich, am Anfang jetzt einfach abfilmen und ins Internet stellen umsonst. Wo, genau, was für eine Wertigkeit hat das? Und deswegen war schnell klar, dass irgendwie eine Paywall sinnig ist in dem Kontext. Und für die Zuschauenden, also unsere Erfahrung war, dass das niemanden abhält, sondern im Gegenteil, es schafft einen Eventcharakter, es schafft eine Verbindlichkeit, es schafft irgendwie was Besonderes und man kauft sich ein Ticket, man trägt was bei und man hat ja auch irgendwie die Möglichkeit, eben weiterhin die Häuser oder die Musikerinnen und Musiker zu unterstützen, die einem irgendwie was wert sind. So, deswegen war eine Paywall für uns irgendwie super wichtig und ist mittlerweile eigentlich ziemlich normal. Also es gibt immer noch Inhalte, die auch kostenfrei angeboten werden. Ist ja auch völlig legitim. Aber genau, ich denke, die Auswahl zu haben, ist extrem wichtig. Wir als drin geblieben haben ja in dem Moment irgendwie die Situation, dass wir uns nicht über die Inhalte in irgendeiner Form Gedanken machen dürfen oder auch müssen, sondern bei uns ist dann ja wirklich der Pragmatismus irgendwie im Vordergrund, dass das, was gezeigt werden soll, muss dann funktionieren. Das ist quasi der Anspruch, der an uns gestellt wird. Das heißt, wir wachsen einfach mit den Ansprüchen quasi, die diese Formate entwickeln und versuchen, da mitzugehen und quasi das zu ermöglichen, was gezeigt werden soll. Genau, und schon allein dieser Entwicklung, es ist eigentlich keine Stagnation, sondern es ist eine stetige neue Nachfrage nach neuen Features, nach Interaktivität, nach einem Watch-Party-Feature, nach mehr Austausch etc.
Der zweite Gast in dieser Runde war Sven Wisser in einer Doppelfunktion. Theaterleiter der Jungen Bühne Ulm und auch Mitinitiator und Verantwortlicher für den im Herbst letzten Jahres online gegangenen Streamingdienst theater-stream.de.
Und jetzt haben wir einfach dieses, dass wir als Produktionshäuser unsere Filme auch ohne Intendanz, ohne jemanden, der drüber guckt, wer darf was dort zeigen. Das entscheidet jedes Haus selber. Jetzt am Ende diese Plattform zu haben und diese Stärke nach außen zeigen zu können, wenn Schulen, Schülerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen das machen möchten, haben sie eine Plattform und können dort mannigfaltig schauen und vielleicht auch mal fremdgehen. Also das finde ich immer das ganz Schöne. Man sieht ein Stück und denkt sich, hey, die Jupp kenne ich gar nicht, aber der Trailer sieht gut aus, wenn sie denn einen haben. Und dann auch mal wo reinzugucken, wo man sonst nicht reinguckt. Das war die Grundidee. Wir haben uns jemanden gesucht, der uns diese ganze Infrastruktur bietet, weil wir hätten das nicht geschafft. Und deswegen zahlen wir da auch brav für und mussten uns da auch zusammensuchen und das Ganze finanzieren. Aber wir sind jetzt sehr stolz darauf, dass wir das, was wir haben, haben. Wir müssen uns entscheiden, wollen wir das weitermachen, was wir bisher kennen, also analog, Präsenz, was absolute Wichtigkeit hat. Und ich finde, das kann das Digitale niemals ersetzen. Aber wollen wir nicht eine Ergänzung machen? Wollen wir nicht weiterforschen? Also wollen wir die gesellschaftliche Veränderung nicht mit auf die Bühne in unsere Arbeit einbeziehen? Und das habe ich das Gefühl, das war überfällig. Und ich finde, wir müssen uns sehr gut überlegen, digitale Hilfsmittel sind kein Inhalt. Sondern ich finde, was ich total wichtig finde, ist, was kann welche Technik und was passt da? Ich finde, wir als Plattform sind komplett auf dem Weg. Es gibt zum Beispiel ein Projekt interaktiv über Zoom, das heißt Neuland, vom Jungen Theater Heidelberg. Es gibt ein Projekt Einhorn, alle außer das Einhorn von Aalen. Wir machen jetzt ein Liederprogramm interaktiv. Das fängt jetzt an, dass wir es umsetzen in eine andere Form und dass wir uns mit den Formen positiv und negativ auseinandersetzen. Aber ich finde es voll wichtig und hätten wir schon längst machen müssen. Dann kam auf einmal die Geschichte, ja stopp mal, wir haben ja auch Autorentheater. Und dann kommen natürlich die Verlage und haben am Anfang erstmal gesagt, Herr Wisser, nein, wollen wir nicht. Weil wir kennen schon YouTube und Vimeo, das ist schon ganz doof, weil alles immer kostenlos und völlig zu Recht. Wir sind ja die Vertreterinnen der Autorenschaft. Und wir sind auch dann irgendwann drauf gekommen, ja nicht nur die Autorenschaft braucht einen Anteil davon, auch diejenigen, die Bühnenbild, Kostüme, irgendetwas dazu geschaffen haben, Comic, Illustration, Animation, haben ein Recht am Bild. Schauspieler, die frei sind, haben ein Recht am Bild. Also auf einmal kommen ganz neue Fragen auf. Wie entlohnen wir jemanden, wenn wir zum Beispiel Material kostenlos ins Netz stellen? Jetzt habe ich den Riesenvorteil und den Luxus, dass ich über Stadt- und Landesgelder als freies Theater mich hochgekämpft habe und verfügen kann. Das ist wirklich ein Luxus und ich weiß, wo ich herkomme und wie es am Anfang war und wie es über Jahre war. Aber ich möchte natürlich auch den freien Schauspielerinnen Geld zukommen lassen. Und deswegen dieses geschlossene System, was nur über eine Freischaltung funktioniert, kann ich auf einmal dafür sorgen, ich kann dafür einen Ticketpreis nehmen. Diesen Preis kann ich aufteilen, sodass alle noch was bekommen. Und deswegen bin ich ein totaler Verfechter davon, auch einen Ticketpreis zu nehmen und das Geld weiterzugeben. Wir haben es uns dann nämlich genau aus dem Grund entschieden, 5 € zu machen. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer uns dann angeschrieben hat oder sagt, also wir haben da 3 Schüler, die können es unmöglich zahlen, steht es ja jedem Theater frei zu sagen, herzlich willkommen. Und Ticketpreis, weil du das vorhin sehr gut angesprochen hast, von wegen, wen schließen wir aus, wen lassen wir rein, hat jeder ein Endgerät, wer hat kein Endgerät zu Hause und möchte aber vielleicht trotzdem was machen, was hat der für eine Chance, wo kann er sich hinwenden, hat er überhaupt die Möglichkeit, daran teilzuhaben und so. Inzwischen sagen die Verlage, okay, geschlossenes System, die wissen, wer was gestreamt hat, wie viel Geld reingekommen ist und haben mit den einzelnen Theatern dann ausgemacht, wie viel sie bekommen. Und das ist auch eine Entwicklung gewesen. Das Theater stehen zu lassen und neue Elemente mit hinzuzunehmen, das ist ja eine Herausforderung, nicht einfach nur eine Kamera drauf zu halten und sagen, analog, halt jetzt im Netz. Und wenn wir uns die Arbeit machen, tatsächlich zu überlegen, was bedeutet denn ein Tanz, abgefilmt, wie viel Bewegung, wie viel Regiearbeit eines Videokünstlers, stresst mich oder gibt mir einen Mehrwert, also bringt mir eine Perspektive, die ich im Theater sonst nicht haben kann. Was hat denn Zoom? Und Zoom ist für mich eine Interaktionsplattform, so wie hier auch und Sonstiges. Und das muss man hinterfragen. Ich glaube, dass für Kleingruppen viele Schulen 8, 10, 12, 13 in einer Oberstufe zum Beispiel, die kommen sonst nicht ins Theater, wenn die im ländlichen Raum sind. Wir kriegen sehr viele Reaktionen. Mensch, endlich können wir uns das auch mal angucken. Danke dafür. Oder was aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht teilhaben. Das kann ich vielleicht über diese Digitalität. Und der Rest ist einfach weiterhin forschen. Und es gibt garantiert einige Theater, die werden das weitermachen. Und es wird viele Theater geben, die nach der Corona sagen, Mensch, endlich ist dieser Schrott vorbei. Geld haben wir sowieso nicht damit verdient. Hauen wir wieder ab.
Vom Hulo-Projekt der Komponisten, Musiker und Produzenten Hubel Greiner und Luci Achetti kommt die Musik dieser Sendung. Der erste Titel, Hypnagogische Halluzinationen, vom Album Inemuri. Inemuri, aus dem Japanischen übersetzt, beschreibt die Fähigkeit, aus einem Zustand zwischen Traum und Wirklichkeit zum richtigen Zeitpunkt aufzuwachen. Thank you. Sie hören gerade Radio Lora München mit der Sendung Zoom In, ein Netztheaterfestival. Jetzt schildert Amelie Deuffelhardt die Situation in ihrem Theater, dem Kampnagel Hamburg, einem Produktionshaus für die freie Szene.
Naja, wir haben natürlich schon eine digitale Bühne. Wir zeigen das über YouTube, Vimeo, also unterschiedliche Zugänge. Also für mich war das so direkt nach dem Lockdown, weil wir so ja eigentlich alle angefangen haben, so ungefähr. Meine allererste Frage, während sich alle, wie ich morgens ins Büro kam, am Tag nach den Theaterschließungen, und da war niemand, es war einfach niemand gekommen, alle zu Hause geblieben. Mein Gedanke war so, das bringt jetzt, glaube ich, nichts, dass wir uns einschließen und verstecken. Wir sollten besser mal überlegen, wie wir relevant bleiben können, denn das ist das, was ich auch sonst sage. Eine Kunstinstitution wie Kampnagel ist extrem relevant für die Stadtgesellschaft, auch für eine internationale, aber vor allem für die Stadtgesellschaft in Hamburg. So im ersten Lockdown haben wir eigentlich zwei Strategien entwickelt, die parallel liefen. Die eine war, wie können wir live bleiben, obwohl wir downgelockt sind? Und die zweite war, wie gehen wir ins Digitale? Und in Bezug auf live war die erste große Geschichte, die wir gemacht haben, eine wirklich große stadtweite Plakatkampagne. Niemand hat ja geklebt, das heißt, wir haben die ganzen Werbeflächen umsonst bekommen, weil die Städte waren ja leer. Wir haben auch lange darüber diskutiert, lohnt es sich, in leeren Städten zu plakatieren, aber haben wir dann gemacht. Hatte eine riesige Resonanz, und da ging es eigentlich um so ein Vorgreifen der aktuellen Diskurse, was bedeutet eigentlich Corona global, zu gucken, was bedeutet es für die Privilegierten, für die weniger Privilegierten in anderen Kontinenten und so weiter. Das war die eine Schiene, und da gab es dann auch ein kleines Festival, das so gebaut war, dass man im schlechtesten Fall nur 1:1 spielen kann. Also da haben wir ganz unterschiedliche Projekte gemacht. Und die zweite Schiene war, sehr schnell auch Projekte fürs Digitale zu entwickeln. Wir hatten im ersten Lockdown noch nicht so sehr das Ding, wir legen jetzt die Stücke digital, die eigentlich anstanden. Die haben wir eher verschoben und haben neue Projekte entwickelt fürs Digitale. Aber es war trotzdem so, dass man gedacht hat, okay, da gehen auch Dinge, die in dem bisherigen Theaterleben nicht gingen. Und dann kam der zweite Lockdown, und das war dann nochmal so ein Schub, okay, wir überlegen wirklich ernsthaft, was ist da möglich in der digitalen Welt? Künstlerisch, ich würde immer noch sagen, da sind wir eher Anfänger in Pilotphasen. Wir sind keine Experten fürs Digitale. Wir orientieren uns da gerade auch gemeinsam mit unseren KünstlerInnen. Und das ist aber natürlich super interessant. Ein bisschen geholfen hat uns, dass wir ohnehin zwei große Digitalprojekte schon vor Corona beantragt und die Gelder auch bekommen hatten. Eines von Digital mit dem schönen Titel Diversify the Code, das wir zusammen mit den Deichtorhallen und mit dem Chaos Computer Club machen, die natürlich ein ziemlich cooler Partner sind zur Entwicklung von Digitalprojekten. Durch den Chaos Computer Club habe ich wirklich gedacht, okay, hier ist echt noch Luft nach oben, wir müssen super viel lernen, auch wenn wir vielleicht nicht aus der totalen Steinzeit ursprünglich aus meiner Sicht kamen. Und wir haben eine App entwickelt, Kampnagel to go, Car2Go, die mit Virtual Reality arbeitet. Das ist auch wieder aus diesem Willen, den ich einfach nicht aufgeben kann, Menschen live wieder auf unser Gelände zu holen, obwohl wir das ja eigentlich nicht dürfen. Eine App entwickelt, wo wir einzelne Tanzstücke produziert haben mit Choreografinnen, und zwar Neuinterpretationen von Tanzszenen aus berühmten Filmen. Und das waren 10 Episoden von 10 unterschiedlichen, auch internationalen Choreografinnen, die das vor so einem Greenscreen dann neu entwickelt haben. Auch weil man ja in den Zeiten Aufträge geben möchte an Künstlerinnen, die ja ohnehin schon ziemlich von ihrer Arbeit oft befreit sind, gerade auch internationale. Und haben dann quasi eine Tour gemacht, die man nur vor Ort machen kann. Das ist im Netz nicht zu sehen, indem man auf diese, sind keine QR-Codes, aber sowas Ähnliches, mit dem Handy drauf geht und dann eben diesen Tanzfilmauszug sieht. Und so geht man einmal rund ums Gebäude und sieht da unterschiedliche Episoden. Und das ist jetzt quasi der Beginn einer Serie von unterschiedlichen Bespielungen dieser Apps. Erstmal auf unserem Gelände, aber dann werden wir uns auch außerhalb unseres Geländes in die Stadt ausdehnen. Was wir sonst auch machen, was ich auch ganz wichtig finde, Digitalität steht ja nicht für sich, sondern wir benutzen die ja und setzen sie ein. Das ist ja kein Thema wie Postkolonialismus, sondern wir benutzen und setzen das auch ein, um die Inhalte, mit denen wir uns sonst auch beschäftigen, nochmal mit anderen Formen, im besten Fall dann auch Ästhetiken weiterzutragen, ergeben sich auch riesige Potenziale fürs internationale Arbeiten. Wir arbeiten auch mit freiwilliger Bezahlung bei den ganzen Digitalveranstaltungen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir eher so die Strategie, dass wir auch sagen, okay, jetzt machen wir erstmal mit wenig Geld, wobei wir die KünstlerInnen natürlich trotzdem bezahlen. Also das Kampnagel ist ja ein Staatstheater geworden, da ist man so ein bisschen in der freundlichen Hand der öffentlichen Hand. Ich glaube, die Politik sollte nicht vergessen, dass Innovation, auch wenn sie jetzt alle darüber reden, wie stark eingespart wird und werden soll nach der Krise, dass Innovation weiterhin gefördert werden muss und auch Innovationen am Theater. Mal schauen, ob wir das schaffen, die Politik davon überzeugen. Ich bin ja immer optimistisch in solchen Dingen. Und die zweite Sache, die digitale Bühne der Zukunft. Ich glaube tatsächlich, wir wissen noch nicht, wie sie aussieht. Wir arbeiten daran, so wie ich vorhin gesagt habe. Das sind so Pilotprojekte. Aber ich bin gleichzeitig überzeugt davon, in dem Maße, in dem sich unser ganzes Leben auch für junge Leute digitalisiert, wird sich das auch auf der Bühne in irgendeiner Form, auf unseren Bühnen widerspiegeln müssen. Und zwar nicht nur in Bezug auf Aufzeichnungen von Stücken, sondern auch in Bezug auf Inhalte von Stücken oder auch so Projekte wie von Ho Zi Nien und auch Stefan Kägi, Rimini-Protokoll, die mit Robotern gearbeitet haben auf eine unglaublich eindrückliche Art und Weise. Das heißt nicht, dass wir in Zukunft Theater nur mit Robotern machen wollen, aber dass es einfach nochmal Möglichkeiten gibt, auch auf den Bühnen, auf technische Entwicklungen, die wir ohnehin haben, zu reagieren oder das mit einzubeziehen als neue Möglichkeiten. Das, finde ich, ist die eine große Chance. Und die andere ist einfach, dass wir Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen, sei es, dass sie krank sind, dass sie alt sind, dass sie nicht ihr Haus gut verlassen können, wir können neue Zugänge auch schaffen mit unseren digitalen Bühnen. Und wenn wir es schaffen, die auch gut zu vermarkten, nicht, wenn wir auch da die Tools erweitern, wie wir Stücke verbreiten können, können wir uns auch nochmal ein deutlich größeres, erweitertes, mehrstädtisches, internationales Publikum schaffen.
Als letzte dieses ersten Panels der Online-Veranstaltung Zoom In, einem Theaterfestival im virtuellen Raum, veranstaltet von nachtkritik.de, kommt in dieser Sendung Katja Grawinkel-Klaassen, Dramaturgin am FFT Düsseldorf, zu Wort. Das FFT ist im Augenblick ein Theater ohne Haus. Das Neue ist noch im Entstehen, kann, wenn alles klappt, im Herbst 21 bezogen werden. Es wird dann nicht nur real vorhandene, sondern auch digitale Foyers als Begegnungsräume geben.
Vielleicht könnte man einfach von digitalen Foyers sprechen oder so, habe ich überlegt. Also das ist quasi nur aus Corona-Perspektive heraus irreführend. Wir haben aber den Titel nicht geändert, der wurde allerdings schon vor Corona und seinen Lockdowns geboren. Also das ist eben, ist ein Projekt, was wir mit der Deutschen Oper am Rhein zusammen machen, wo es eigentlich so ein bisschen umfassender und langfristiger darum geht, wie die digitale Transformation der Gesellschaft sich auf so Institutionen wie unsere auswirkt und wie wir da darauf reagieren und wie wir uns auch eine Haltung zulegen können. Das heißt, das kam natürlich perfekt für die Anforderungen, die von heute auf morgen Corona an uns gestellt hat. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass das noch ein bisschen länger geht. Das ist ja so ein Impuls, den gerade sehr, sehr viele haben. Wir brauchen jetzt dieses digitale Theater. Wir versuchen ein bisschen trotzdem anhand der Stränge weiterzuarbeiten, die wir uns zu Beginn überlegt haben. Das heißt, das Projekt gibt uns die Möglichkeit, ganz verschiedene Dinge auszuprobieren. Also deshalb ist es einfach nicht ein Raum oder so, den wir schaffen. Der Begriff Plattform, der klingt ja immer so, als ob man sozusagen ein umfassendes Ding entwickelt und das kann dann alles. Wir sprechen immer ganz viel über Schnittstellen, weil es ja schon so wahnsinnig viele Technologien gibt. Wenn man sie ein bisschen kennenlernt, muss man sie manchmal nur miteinander schlau verknüpfen und muss dann gar keine eigene Plattform entwickeln. Das heißt deshalb digitales Foyer, weil es tatsächlich um Begegnungen geht. Begegnungen mit dem Publikum, Begegnungen auch für das Publikum untereinander, Begegnungen mit KünstlerInnen. Und da haben wir quasi jetzt das große Glück, so verschiedene kleine Experimente auszuprobieren. Das sind vor allen Dingen angesiedelt im Bereich der Vermittlung. Also wie können so bestimmte Technologien einfach im Bereich der Vermittlung mitarbeiten? Und dann ist das aber auch nicht zuletzt ein Infrastrukturprojekt. Diesen Gedanken finde ich weiterhin auch sehr, sehr wichtig, nicht nur zu gucken, wie wir im Internet präsent sein können, sondern wenn die Leute wieder zu uns kommen, wie die dann auch online sein können. Die Deutsche Oper am Rhein ist gerade dabei, ihr Foyer mit WLAN zu versorgen. Ja, das ist auch gar nicht so einfach und das ist tatsächlich ein größerer Angang. Diese alten Gebäude haben es ja oft, oder sehr großen Gebäude haben ja oft die Schwierigkeit, auch städtische Institutionen sozusagen ihre Netze zu öffnen. Aber auch wir am FFT, wir haben das jetzt schon vor etwas längerer Zeit gemacht mit so einer Do-it-yourself-Freifunk-Initiative, wo uns auch Kollegen vom Chaos Computer Club geholfen haben. Und weil wir jetzt gerade mit unserem Theater umziehen, haben wir dieses Problem jetzt gerade nicht. Das wird ein ganz tolles neues Gebäude, wo das also der WLAN-Zugang für uns und das Publikum jetzt nicht das Problem sein wird. Aber natürlich muss man sich total viele Infrastrukturfragen stellen, wenn man eben nicht nur als Theater online gehen will, sondern auch in der Zukunft eine digitale Institution mit einem physischen Ort sein will, sag ich jetzt mal, ne? Das sind dann vielleicht sozusagen die digitalen Foyers, so verschiedene kleine Dinge, an denen wir arbeiten. Also was wir jetzt im Lockdown auch parallel dazu tatsächlich fokussiert haben, waren Projekte, in denen es ganz stark um Begegnung und Interaktion im Digitalen geht. Da haben wir häufig mit Technologien gearbeitet, die die Gruppen mitgebracht haben. Bei uns war das auch so, ich würde das auch so formulieren, wir waren da nicht die Experten. Wir hatten das Glück, mit Gruppen schon lange Kontakt zu haben, die sehr ad hoc Ideen entwickeln konnten, weil die sich einfach sehr, sehr gut mit diesen Technologien schon ausgekannt haben. Und weil wir uns auch vorher ganz viel schon mit Games und so beschäftigt haben, wurde das dann irgendwie so relativ logisch, als erstes ein Game auf Telegram und als nächstes, also mit Machina X, so ein Lockdown-Game haben die gemacht. Wir haben dann auch mit der Gruppe Perfektion aus Köln so eine Art Jitsi-Abenteuer für zu Hause für Kinder entwickelt, was halt auch die Anforderungen nochmal sehr stark verändert hat. Es waren eher kleine Formate, die kein Streaming erfordert haben, sondern eigentlich sozusagen diese Schnittstelle hergestellt haben zwischen zum Beispiel zwei Kindern, die jeweils in ihrer Wohnung festsitzen. Oder ich glaube, bei dem zweiten Game von Machina X Homecoming sind es so 30 Leute, die auch live an ihrem Rechner sitzen und einen Abend lang zusammen was machen in Telegram. Also das waren eher so Dinge, wo die Liveness darin bestand, dass man schon zur gleichen Zeit etwas tut, aber nicht am gleichen Ort und dass man damit aufeinander Einfluss nimmt sozusagen. Also wenn man als Theater zu einer Gesellschaft oder als Teil einer Gesellschaft arbeiten will, dann kann man halt nicht so tun, als ob diese Gesellschaft sich nicht gerade in diesem krassen, umfassenden Wandel befinden würde. Also die einzige Möglichkeit als Theater, um in dieser Gesellschaft weiter mitzumachen, ist, das natürlich zu behandeln, also als verschiedene Themenstränge, ne? als gesellschaftliche Veränderung. Und dann sind die Themen so mannigfaltig und natürlich tut man dann gut daran, sich zu überlegen, mit welchem Thema wollen wir uns denn jetzt beschäftigen. Ja, und dann können wir noch, das finde ich bei diesem Sharing-Aspekt auch wirklich schön, können wir noch aus unserer Bubble heraus senden. Also wir arbeiten jetzt gerade mit Machina X an so einem Game-Theater-Kit für Schulen. Das wollten die schon ganz lange machen und jetzt ist irgendwie gerade eine gute Zeit, um das irgendwie tatsächlich umzusetzen, wo diese Künstlergruppe wirklich guckt, wie kann man einmal das Wissen, die Geschichten, aber auch die technischen Tools, die man braucht, um so ein Theatergame zu machen, in einem Paket zusammenschnüren und an eine Schule abgeben oder an möglichst viele Schulen, alle Schulen, die sich dafür interessieren und eine Theatergruppe oder ein Informatik-LK oder ein Deutschkurs oder so können sich das dann nehmen. Das ist übrigens, finde ich, auch noch eine Frage in Richtung Funktionalität und Mut zum Glitch. Ich glaube, gerade der Lockdown und diese absolute Unmöglichkeit, dem Publikum anders zu begegnen, hat natürlich irgendwie relativ schnell erfordert, dass man wirklich gut funktionierende Kanäle findet, um nicht diesen Frust zu produzieren, erst recht, wenn man Tickets verkauft hat, dass es dann irgendwie technisch nicht funktioniert. Künstlerisch ist das natürlich nicht die interessanteste Version, sich mit Technologien auseinanderzusetzen, mit dem Ziel, dass sie einfach nur funktionieren, ganz wunderbar funktionieren. Also das ist halt, finde ich, wenn man sich mit diesen digitalen Technologien auch auf so eine experimentelle Weise beschäftigt, ich hoffe, dass das dann irgendwann wieder einen Fokus kriegt. Gerade das, was nicht funktioniert oder so, ne, eben auch den Wert auch davon, sich darüber freuen kann und das feiern kann, da gibt es wirklich ein paar interessante künstlerische Projekte in der Pipeline. Also bei uns war das auf jeden Fall so, dass da auch viel Pragmatismus dabei war, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt schon eine Veranstaltung digital machen, zum ersten Mal in unserem Leben, wir können das alle überhaupt nicht, dann benutzen wir wenigstens die safeste technische Variante. So, also das war jetzt sozusagen gesprochen vor einem Jahr, aber das hat dann teilweise ein bisschen dazu geführt, dass man eben Sachen benutzt hat oder auch immer noch benutzt, die einfach sehr, sehr groß sind und sehr viel Funktionalität anbieten.
Lora München auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
Wir neben dem allgemeinen Blabla eine demokratische Medienalternative unterstützen will, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im Lora-Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter lora924.de.
Im ersten Teil der Sendung Zoom In, ein Netztheaterfestival, wurden unterschiedliche Perspektiven auf die durch das Schließen der Theaterhäuser notwendigen Transformationen im Hinblick auf Digitalität hörbar. Nick Stockmann von dringeblieben.de sprach über eine Eventagentur, die sich in eine Streaming-Plattform umwandelte. Sven Wisser, vor Corona nur Theaterleiter der Jungen Bühne Ulm, jetzt zusätzlich Mitbetreiber einer Streaming-Plattform für 13 Kinder- und Jugendtheater Baden-Württembergs. Theater, das in die Schulen kommt. Tatkräftig unterstützt wird das alles von der Stadt Ulm und dem Land Baden-Württemberg. Amelie Deufelhardt, die sich als Intendantin von Kampnagel Hamburg zusammen mit ihrem Team auf den Weg machte und macht. Digitalität nicht nur als Erweiterung der technischen Möglichkeiten zu verstehen, sondern auch die Fragen, die diese digitale Transformation unserer Gesellschaft aufwirft, mit in neue Produktionen einzubeziehen. Und als Letzte gehört Katja Grawinkel-Klaassen vom FFT Düsseldorf, wo in digitalen Foyers Begegnungsräume geschaffen werden. Begegnungsräume, die gleichzeitig neues Publikum fürs Theater gewinnen können. Sie wies auch darauf hin, dass im Augenblick die von den Theatern bzw. freien Gruppen oft genutzten Tools Datenkraken für deren Betreiber sind und oft die künstlerischen Freiheiten durch begrenzte Funktionalität einschränken. Aber ohne diese Tools ging es auch beim Netztheaterfestival nicht. Alle Gespräche fanden in Zoom-Räumen statt. Die Produktionen mit Publikumsbeteiligung nutzten Instagram, den Messenger Telegram oder eben Zoom. Die erste im Rahmen dieses Festivals gezeigte Produktion war Der Kult der toten Kuh, ein 15-minütiges Insta-Game von Laura Tonsch und Co., das während der gesamten Festivaldauer auf Instagram gespielt werden konnte. Dazu Laura Tonsch im Artist Talk. Moderiert wurde dieses Gespräch von Sophie Disselhorst.
Menschen statt Maschinen, menschliche Interaktion statt algorithmischer Interaktion. Das ist ja beim Kult der toten Kuh geradezu das Thema eigentlich, das Spiel, der so im Namen inspiriert ist von einem Hacker-Kollektiv der 80er, The Cult of the Dead Cow. Im Kult der toten Kuh, also ist ja sozusagen eigentlich eine Option auch, dass man Instagram vielleicht zerstören muss, bevor es uns zerstört. Kannst du kurz erzählen, wie dieses Insta-Game eigentlich zustande gekommen ist?
Ja, also da, wie das Instagram-Game zustande gekommen ist, es kommt von allen Seiten. Also einmal, dass ich selber mich sehr damit auseinandersetze, warum ich so süchtig danach bin. Also ich privat. ich hänge wirklich mega viel da drin rum in den Social Media. Also daher kommt es auf jeden Fall. Und dass ich dann halt dadurch auch mir denke, okay, aber also das kann es ja nicht sein. Ich kann ja nicht einfach wie so ein Zombie ständig vor meinem Handy hängen und das alles nicht hinterfragen, was ich da mache. Und das wollte ich halt irgendwie in meiner Diplomarbeit dann irgendwie verarbeiten auf der Plattform selber und nicht auf einer Bühne im analogen Raum. Und dann habe ich mich einfach vor einen Laptop gesetzt und habe einfach gesucht, was es da so gibt. Also was gibt es da für ja, Aktivismus oder so im digitalen Raum? Und dann bin ich immer weitergekommen und irgendwann kam ich dann zu dem Wort Hacktivism und das Wort wurde geprägt vom Cult of the Dead Cow in den 80ern, die dann angefangen haben, ihre Skills, den digitalen Raum zu manipulieren, genutzt haben, um ihn zu hinterfragen und halt auch die, weiß nicht, Companies oder Scientology, glaube ich, dadurch sind sie bekannt geworden, haben sie gehackt. Genau, das hat mich inspiriert, dass es da irgendwie wie eine Emanzipation gibt von den Usern und Consumern.
Kannst du zum Kult der toten Kuh einmal die Spielregeln erklären? Genau, was hat man da überhaupt für eine Rolle als Zuschauerin? Und
also wir stecken die Menschen, die mitspielen, in die Rolle der FollowerInnen der Protagonistin Asle. Sie wurde gehackt mehrmals und braucht einfach Hilfe, weil sie unbedingt herausfinden will, warum und was dahinter steckt. Und jetzt muss ich ein bisschen unterscheiden, weil damals war das, das der reine Game-Mechanismus eigentlich, dass man ihr folgt. Und die Filter-Games sind so, glaube ich, ja, die einfachste Art, das zu beschreiben. Wir hatten auch Rätsel eingebaut und so, aber irgendwann hat sich das so auf diese Filter-Games irgendwie fokussiert, die wir dann designt und ausgesucht haben und so hin integriert haben, dass es in die Geschichte passt, womit man dann ein bisschen spielerisch hacken kann und sowas. Jetzt gerade für diese Festival Edition haben wir wie zwei Spielebenen. Einmal die Gegenwart und einmal dieser Server Memory, dieser Memory Server, auf den die Leute in die Vergangenheit in Dezember 2020 reingehen können, um diese Spiele von damals zu spielen. Mhm.
Genau. Stichwort Interaktion ist auch noch ein wichtiges. Das ist bei euch ja eben sehr stark drauf angelegt, dass die ZuschauerInnen also wirklich teilnehmen und auch mitbestimmen, was passiert. Das heißt, es gibt auch auf deiner Seite als Regisseurin einen gewissen Kontrollverlust, der da einkalkuliert ist, oder?
Ja, voll. Also es fängt ja schon damit an, dass wir einfach nicht kontrollieren können, wann die Leute an ihren Handys sind. Das ganze Ding ist ja bei uns drauf angelegt, dass es eigentlich in den Alltag von den Leuten irgendwie so Einzug erhält und dass sie immer wieder davon überrascht werden, in ihrem Alltag auf Instagram und plötzlich in diese Fiktion hineingezogen werden.
Das ist interessant, weil ja gerade in der Debatte ums Netztheater es ganz schnell ganz viel darum ging, wie hält man eigentlich die Leute online sozusagen bei der Stange, weil man ja einfach als Online-Zuschauerin extrem viel abgelenkter ist, als wenn man jetzt in einem dunklen Theater sitzt, sein Handy ausschalten muss.
Man lernt die ganze Zeit noch mehr über die Plattform. Also ich lerne jedes Mal mehr dazu, wenn ich wieder eine neue Show irgendwie plane. Ich kann es gar nicht so auf eine Sache irgendwie fokussieren. Es ist einfach mega viel, was man dabei lernt. Auch das Publikum irgendwie zu lenken und auch daraus eben ein Erlebnis zu geben, das auf dieser Plattform funktioniert. So.
Du hast dich ja jetzt für Instagram erstmal entschieden als Plattform, ne? Also du experimentierst jetzt dort weiter. Wie hat sich denn deine Einstellung, weil du am Anfang gesagt hast, du hattest eine ambivalente Einstellung dazu, selber irgendwie süchtig und gleichzeitig kritisch natürlich auch. Wie hat sich denn deine Einstellung jetzt dazu verändert über die Arbeit?
Ja, so ein Platz in der Stadt irgendwie ist und alle schreien da irgendwie so laut rum und wollen irgendwie Aufmerksamkeit haben. In der einen Ecke liest jemand ein Gedicht, an der anderen Ecke ich spiele immer Gitarre und eigentlich will man da nur sitzen mit seinen Freunden und Freundinnen und was trinken. Ja, also es ist so, manchmal habe ich das Gefühl, ich nerv alle meine Freunde und Freundinnen damit, dass ich ständig was mache und die ständig irgendwo sich das anschauen müssen, was ich da tue auf dieser Plattform. Und dann denke ich so, genau das will ich aber auch da herstellen. Also es wechselt sich täglich ab.
Oh,
Stepanida Borisova, begleitet von Hubel Greiner und Luti Achetti vom Album Transsiberia. Von den restlichen 5 Produktionen dieses Netztheaterfestivals gestatteten 2 weitere Zuschauerinteraktionen. Goodbye Kreisky von Esterwall und Twin Speaks von Vorschlaghammer. Außerdem wurden 2 Theaterfilme, A Room of Our Own von Svoschlieu und Brigitte Reimann besteigt den Mont Ventoux von Marlene Kolatschny und Jan Koslowski gezeigt. Und wir konnten im Stream ein digitales Live-Theater verfolgen. Werther Live produziert und performt vom Kollektiv Punkt Live. Hierzu die Regisseurin Cosmea Spelleken.
Ich finde tatsächlich dieses Spannende, was dann doch das Theater eben einfach hat, ist dieser Live-Moment, wo man mit Menschen spürt, wir beschäftigen uns hier gerade gleichzeitig mit der gleichen Idee. In einem klassischen Theater hat man da so eine räumliche Kopräsenz, aber auch eine zeitliche Kopräsenz, dass man einfach merkt, hier passiert gerade im gleichen Moment mit all diesen Menschen etwas. Und beim Film gibt es vielleicht diese geistige Kopräsenz, dass man weiß, wenn ich mir das jetzt im Kino mit jemandem anschaue, dann beschäftigen wir uns auch alle mit dem Thema, aber das Geschehen auf der Bühne ist schon lange, oder halt auf der Leinwand ist schon lange weg. Und diese Intimität, die das aber erzeugt, dass etwas jetzt gerade im Moment passiert und dass ich weiß, dass Personen etwas jetzt gerade entstehen lassen, irgendwie hat das einen ganz gewissen Reiz, den der Film so nicht entstehen lassen kann, das Theater aber schon. Und das fand ich extrem spannend, da mal zu gucken, wo das hingehen kann, gerade für so eine krass intime Thematik wie den Werther auch. Also wir hatten da mal bei den Proben so dieses ganz kitschige Bild, dass 2 Leute, die gleichzeitig in einem Chatroom sind und sehen, dass beim anderen das grüne Lichtchen blinkt, dass das im Prinzip so eine moderne Übersetzung ist für dieses ganz schrecklich kitschige Bild, dass 2 Leute aus dem Fenster schauen und sie schauen sich denselben Mond an in diesem Moment. So, irgendwie ist das eine ähnliche Art von Connection, die es da gibt, finde ich.
Gecastet wurde für dieses Stück online. Auch bis jetzt sind sich die DarstellerInnen noch nie in körperlicher Präsenz begegnet. Gespielt, interagiert, wird immer live von unterschiedlichen Orten aus. Die Handlung entspricht im Wesentlichen der des goethischen Briefromans. Die Briefe werden ersetzt durch die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten im Netz. Chats, Audio, Videonachrichten, Treffen via Skype, indirekt über Bilder in Instagram. Wir erleben das alles aus der Perspektive Werthers. Dieses toxische Beziehungsdrama endet auch hier mit einer Flucht in die Kunst. In Collagen, die von Werther über Instagram veröffentlicht werden.
Lora München auf der UKW-Frequenz 92,4.
Montag bis Donnerstag 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Und fast rund um die Uhr auf DAB+.
In Twin Speaks, einem 3-teiligen Telegram-Krimi, sind die Zuschauerinteraktionen auf die 2 Pausen beschränkt. Dann kann gechattet und auch über die vermeintliche Mörderin abgestimmt werden. Zwischendurch wird, auch hier live, vom Ensemble Vorschlaghammer, die Geschichte der versuchten Aufklärung des Todes eines 17-Jährigen vor dem Hintergrund des Beziehungsgeflechts in der Kleinstadt Börsfelden erzählt. Stefan Stock von Vorschlaghammer zu der Entscheidung, das ursprünglich für die Theaterbühne in Präsenz konzipierte Stück in den Messenger Telegram zu verlegen.
Ja, wir haben dann halt auch gemerkt, dass das Schöne an dem Messenger ist ja, dass man quasi für eine Person eigentlich spielt. Also man ist ja in einem ziemlich intimen, direkten Verhältnis mit einer Zuschauerin. Und das haben wir halt immer versucht, uns so vorzustellen, dass das einfach eine direkte Ansprache ist, ein direktes Spiel mit einer Person so. Und das hat dann irgendwie, das verändert dann schon auch ein bisschen die Wahrnehmung, weil man dann so das Gefühl hat, es wird halt so eine intimere Situation irgendwie. Und wir sind ja auch nicht im selben Raum, also wir kommunizieren ja auch quasi über diesen Messenger in diesem Augenblick. Wir sind aber alle live da, das heißt, also wir spielen ja auch zusammen über diesen Messenger. Wir spielen ja nicht in einem anderen Ort zusammen, das heißt, das ist insofern dann doch wieder wie im Theater, dass wir halt alle einen Raum teilen und gemeinsam dann Erfahrung machen in diesem Augenblick so. Und das war dann irgendwie, das hat sich dann ganz gut ergeben, dass das dann gar nicht so ein Unterschied war zu der Arbeit auf der Bühne irgendwie.
Auch in Goodbye Kreisky von Esterwall wird Interaktion des Publikums gestattet. aber hier im Gegensatz zu Twin Peaks unbedingt gebraucht. Dazu Theresa Löffberg.
Ja, also unser Sicherheitsnetz sind tatsächlich die Darstellerinnen und Darsteller, weil das ist ja auch sozusagen in dem Sinn kein Unterschied zu unseren sagen live im selben Raum spielenden Stücke. Das ist genauso unberechenbar und man weiß einfach nie, was genau passiert, wie der Abend abläuft, welche Fragen kommen, was nicht kommt. Und das sind einfach unsere Darstellerinnen wirklich absolute Profis im Beobachten, wie die Situation gerade ist. Sie müssen ja einerseits schauen, dass sie die Geschichte in die Richtung weiterbringen, in die wir sie auch haben wollen, aber es natürlich gleichzeitig darauf eingehen, was das Publikum gerade fragt oder möchte, ist jetzt im digitalen Raum nicht anders als im realen, ich sage jetzt mal in zeitlichen Abständen, einfach angebotene Interaktionsmöglichkeiten.
Es können immer 4 Gruppen à 12 Menschen mitspielen. Die Entscheidungen in den Gruppen, die sich in Zoom-Räumen treffen, werden nach Diskussionen mehrheitlich getroffen, haben allerdings keinen Einfluss auf das Ende des Spiels. Zu den Möglichkeiten des Online-Theaters Martin Finnland von Festerwall.
Diese neue Erfahrung, die wir irgendwie gemacht haben, aus Wien zu spielen, aber für quasi tatsächlich ein internationales Publikum spielen zu können, und das war bei uns der Kreisgebiss, der sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch gespielt worden ist, ist plötzlich von Menschen in 22 Ländern aus 53 Städten gesehen worden. Also das hat quasi uns so einen Internationalisierungsboost gegeben, der wäre ohne Corona nie gekommen.
Das war's. Ein spannendes Netztheaterfestival mit Gastspielen, Artist-Talks, Panels und Workshops ging am 17. April zu Ende. Machte deutlich, dass wohl auch viele der Theaterschaffenden an der digitalen Transformation teilhaben werden. Ich verabschiede mich für heute wieder mit einer Musik des Albums Inemuri und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Thank you.